Unser Thema heute Morgen ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Kraft des Heiligen Geistes, über die kann man philosophieren, über die kann man alles Mögliche aus der Bibel lernen, aber die Kraft des Heiligen Geistes will erlebt werden, erfahren werden, vor allen Dingen aber geglaubt werden. Die Schrift sagt eindeutig, es geschehe dir nach deinem Glauben. Und ich weiß, dass das Peter ein Herzensanliegen ist, die Kraft, die er erlebt hat, auch weiterzusagen. Und da freue ich mich auf deinen Dienst heute und bin dankbar, dass du gekommen bist. Ja, ich lese Psalm 62. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde kaum wanken. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen? Mordet ihr alle. Wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe zu stoßen. Sie finden Gefallen an der Lüge. Mit ihrem Mund segnen sie, doch in ihrem Inneren fluchen sie. Nur auf Gott vertraut still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur Hauch sind die Menschen, Söhne lügen die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Eines hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist. Und dein, o Gott, die Gnade, denn du vergilst jedem nach seinem Werk. Soweit dieser Text.
Tja, ihr Lieben, es geht ja um die Kraft des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Aber vorab möchte ich uns etwas aus der Mission berichten. Es ist ein Bruder, vor 3 Monaten war er in Vietnam und hat die Gemeinde von Pastor Barnabas besucht. Und der Pastor Barnabas ist der Gründer der Galilei-Bibelschule, einem weit verzweigten Netzwerk von Bibelschulen, die seit der Gründung im Jahre 1995 in ganz Vietnam tausende Pastoren und Leiter hervorgebracht hat. Diese wiederum haben hunderte Gemeinden im ganzen Land gegründet und bis heute zu einer großen Erweckung beigetragen. Wie ist es dazu gekommen? Pastor Barnabas wurde verfolgt und musste zeitweise das Land verlassen. Doch er hat immer an der Vision, die er hatte, festgehalten, die Jesus ihm geschenkt hat. Er erzählte, wie er als junger Kommunist zum Glauben an Jesus kam und damals wollte er seinem Leben ein Ende setzen. Er war vom Kommunismus enttäuscht und sah in seinem Leben keinen Sinn mehr, für den es sich zu leben lohnte. Und so suchte er in einem abgelegenen Gebiet einen Baum, an dem er sich aufhängen wollte. Doch es kam ganz anders. Plötzlich erblickte er eine kleine Kirche, nahm allen Mut zusammen und bat den dortigen Pastor um ein Gespräch. Doch der Pastor sagte ihm, dass ich hierfür keine Zeit habe, ihm jedoch ein neues Testament geben könne. Pastor Barnabas nahm das kleine Buch und begann zu lesen. Stunden vergingen und er spürte beim Lesen, wie durch die Worte Jesu neue Hoffnung in sein Leben kam. Er übergab sein Leben Jesus und startete in einer Baracke mit der Galiläa-Bibelschule. Als er mit seinem Lebenszeugnis fertig war, sagt er folgenden bemerkenswerten Satz: Wenn ich später einmal bei Jesus bin, möchte ich den Menschen kennenlernen, der diese Bibel gestiftet hat, die mein Leben verändert und gerettet hat. Was sagen wir dazu? Wir müssen nicht immer so ein Zeugnis haben, aber jeder hat die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Und durch das Wort und durch seinen Heiligen Geist ist das so wichtig. Ich möchte uns Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse lesen von 1 bis 9, sagen wir mal. Die erste Rede habe ich getan, lieber Theophilus, von alledem, dass Jesus anfing, beides zu tun und zu lehren, bis an den Tag, der aufgenommen ward, nachdem den Aposteln, welche hatte erwählt, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte, wenn er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigt hatte, durch mancherlei Erweisungen, und ließ sie sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes, diese Unterweisung. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die aber, so zusammengekommen waren, fragten und sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seine Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch gekommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und der solches gesagt, war er aufgehoben zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Dann habe ich noch Apostelgeschichte 8, da lese ich aber jetzt nicht alles aus 8, Abvers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und gehe gen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem geht, hinab gen Gaza, die da wüst ist. 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da geht um den Kämmerer, könnt ihr selber nachlesen. Und 39, er hat ihm jetzt die ganze Botschaft erklärt, und da sagt der Kämmerer, Mensch, da ist Wasser, was hindert mich, taufen zu lassen? Und da sie aber hinaufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Also das sind so die entscheidenden Dinge jetzt hier. Du kannst es nicht machen. Jesus macht alles durch seinen Heiligen Geist. Und ich habe mir dann so gedacht, jetzt mit dem Philippus die Geschichte, der hat jetzt evangelisiert und er hat viele Leute gerufen zu Jesus. Und dann kommt der Herr und sagt, pass mal auf, geh du jetzt mal dahin. Da würden wir vielleicht sagen, Moment mal, Herr, da machst du einen Fehler. Ich bin jetzt hier mitten in der Arbeit, du siehst, was du alles tust und jetzt soll ich alles aufführen. Er war gehorsam. Und dann hat er diesen Auftrag wahrgenommen, ernst genommen. Ja, also der Heilige Geist von Gott gegeben, damit Gottes mächtige Kraft in ihm sichtbar wird. Der Geist Gottes, der selbst Gott ist, nimmt, was Gott gehört und schenkt es uns. Wer zu Christus gehört, hat von Gott die Ehre und das Anrecht bekommen, alles zu besitzen, was Christus gehört. So kann auch Paulus sagen, darum rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder der Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. 1. Korinther 3. Auch wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus bereits rechtlich Miterben Jesu sind, so gehört es doch zum Amt des Heiligen Geistes, dieses Erbrecht auf den einzelnen Gläubigen anzuwenden. In dem Maße, in dem wir die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben verstehen, da wird uns auch bewusst, wie nötig wir es haben, uns von Gottes Geist leiten und erfüllen zu lassen, damit er uns zu einem gottgefälligen Leben vorhilft. Lass uns einen Blick in Gottes Wort werfen, um zu sehen, wie groß die Bedeutung des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen ist. Erstens, der Heilige Geist hat die Macht, Christus zu offenbaren und ihn zu verherrlichen. Und darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, jemals sagen wird, Jesus sei verflucht. Oder umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, als nur im Heiligen Geist. Als Jesus das Kommen des Heiligen Geistes ankündigte, sagte er, wenn aber der Beistand kommen wird, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht und auf der ich vom Vater zu euch senden werde, der wird Zeugnis geben von mir, Johannes 15. Die Fähigkeit eines Menschen, Christus zu erkennen und an ihn zu glauben, ist abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Wir machen Menschen Mut, ist auch richtig so, Gottes Wort zu lesen, damit sie Christus kennenlernen. Doch wenn der Heilige Geist dem Menschen nicht das Wort Gottes entfaltet, und wird dieser niemals erkennen, wer Christus wirklich ist. Wenn es dir also ein Anliegen ist, dass deine Verwandten, Freunde, Bekannte Jesus Christus kennenlernen, dann verlass dich nicht auf deine eigene Erkenntnis, nicht auf dein eigenes Wissen oder deine eigenen guten Argumente, sondern verlass dich allein auf die Gnade und Macht des Heiligen Geistes und bitte ihn darum, dass er Christus offenbart. Der Heilige Geist hat die Macht, die Welt von Sünde zu überführen. Ich weiß, Sünde ist heute ja ein ganz schwerer Punkt, ne, bei manchen, aber zum Glück hier nicht. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen im Hinblick auf Sünde und im Hinblick auf Gerechtigkeit und im Hinblick auf das Gericht. Im Hinblick auf die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und im Hinblick auf Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Johannes 16. Indem der Heilige Geist Christus offenbart, zeigt er der Welt auch Christi Herrlichkeit und Gerechtigkeit und überführt somit die Welt von ihrer eigenen Ungerechtigkeit und Sünde. Beachten wir, dass Jesus ganz ausdrücklich betont, um welche Sünde es sich handelt. Dass sie nicht an mich glauben. Dass sie nicht an mich glauben. Du selbst wirst niemals einen Menschen von einer einzigen Sünde überzeugen können. Denn dies liegt alleine der Macht des Heiligen Geistes. Jedes noch so gute Argument wird kraftlos sein, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Und dennoch sind unsere Argumente und Warnungen nötig, denn die Bibel sagt deutlich, dass der Heilige Geist die Welt durch uns überführen wird. In Johannes 16, 7 bis 8 lesen wir, wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er kommt, werde die Welt überführen im Hinblick auf Sünde, auf die Gerechtigkeit und auf das Gericht. Somit liegt es an uns, das Gottes Wort zu verkündigen, in der Hoffnung, dass der Geist Gottes unser Reden gebraucht. Und der Heilige Geist hat die Macht, Menschen zu erneuern. Er hat uns, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vom Recht ist, sondern einzig und allein aufgrund seiner Barmherzigkeit, gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Titus 3,5. Die Wiedergeburt ist allein das Werk des Heiligen Geistes. Nur er vermag, einen Menschen, der in seinen Sünden geistig tot ist, zu neuem Leben zu erwecken. Und nur er kann dem, der für die geistliche Wahrheit blind ist, die Augen öffnen. Und er vermag den, der keine Freude an Gottes Willen hat und dessen Wille um die Sünde gebunden ist, zu verwandeln und ihm das Wesen des Sohnes Gottes einzupflanzen, so dass er denkt, wie Gott liebt. Was Gott liebt und hasst, was Gott hasst. Auch hier gilt, der rettende Glaube entsteht da, wo Gottes Wort von Menschen verkündigt wird. Römer 10, 17. Und doch ist selbst die beste Predigt wirkungslos, wenn der Heilige Geist sie nicht gebraucht. So wie wir in unserer Rechtfertigung auf das Werk Jesu angewiesen sind, so sind wir in unserer Wiedergeburt auf das Werk des Heiligen Geistes angewiesen. Und der Heilige Geist hat die Macht, anhaltende Freude zu schenken. Na Leute, habt ihr Freude? Happy, wirklich Freude? Na ja, mal gucken. Ne? Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, das wird ihm zu einer Quelle werden, deren Wassers ins ewige Leben sprudelt. Und aus dem Zusammenhang wird klar, dass Jesus in diesem Vers das Wasser als Bild für den Heiligen Geist verwendet. Während die Welt mit ihren Angeboten und ihrer Attraktivität den Durst des Menschen nicht wirklich stillen kann, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Da besitzt der Heilige Geist die Macht, wahre, anhaltende Freude zu schenken. Er allein kann die Sehnsucht des menschlichen Herzens stillen. Denn die Quelle und das Ziel des Menschen ist und bleibt Gott selbst. Hast du bereits von diesem lebendigen Wasser gekostet? Lebt Gottes Geist in dir und lässt du ihn durch dein Leben fließen? Ich möchte zwei Zeugnisse an jetzt auch erzählen. Wir hatten ja vier Kinder, Wohnung war klein, damit aber jedes Kind ein Zimmer hatte, haben wir uns Schrankbetten angeschafft, also ein Wohnschlafzimmer so ungefähr. Und das ist jetzt Jahre her, echte, stabile, ich muss das extra betonen, nicht weil das zu teuer war, ihr werdet nachher wissen warum. Das war richtig stabil, nichts von Ikea oder so. Ne? Naja, der Teppich, der musste jetzt mal raus und dann habe ich einen Bruder, ich habe Monika und die Kinder weggeschickt, damit wir auch Zeit und Platz haben. Der Bruder kam, alles abgebaut, fünftürige Kleiderschrank, Schrankbetten und was weiß ich alles. Teppich raus, neuer Teppich rein und dann das andere wieder aufzubauen. Und jetzt kommt der Hammer. Der Bruder ist eigentlich ein vorsichtiger Mensch, aber selbst der Vorsichtigste macht einen Fehler. Die Schrankbetten standen, waren aber hinten nicht eingedübelt. Und die Liege stand jetzt unten. Ihr ahnt, was kommt. Ich war in einem anderen Zimmer. Und auf einmal, man kann jetzt sagen, Jesus oder der Heilige Geist, renn mal schnell zurück. Was hast du, was kannst du hin? Und das reicht das. Er hat dich auf die Liege gestützt, der Schrank kommt runter. Was war das Ergebnis? Ich konnte das hier auffangen, durch das jetzt aber so schwer und stabil ist. Jetzt hing er mit seinem Kopf zwischen der Liege und dem Schrank. Ich sage, ich kann das Ding nicht mehr halten. Ich sage, was ist mit dir los? Aber der war irgendwie benommen. Ich merke, meine Arme wurden immer länger. Ich sage, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Nach langem Hin und Her hatte er dann den Kopf raus und dann kann ich das Ding loslassen. Wäre ich jetzt nicht gehorsam gewesen, hätte ich gesagt, ja, hätte man Todesfall gehabt und ich wäre noch schuld gewesen. Ne? Und das ist eben, wo man drauf Acht haben muss, wenn der Geist Gottes da ist. Eine andere Sache ist, drei Brüder fahren immer zur Bibelstunde. Auf einmal hat der eine einen Rappel, ich fahre nicht mehr mit. immer wieder angerufen, nee, ich fahre nicht mit. Auf einmal sind sie nochmal hingefahren, der eine sagt, ach, das hat keinen Zweck, ich soll nochmal fragen. Fährst du nochmal mit? Ja, ist gut, holt mich ab. Inzwischen waren ja Wochen vergangen, der hatte so eine Haare, so ein Bart. Mensch, wie siehst denn du aus? Du fährst ja mit, ne? Ja, ja. Dann fahren die los und auf einmal unterwegs schreit er, stopp! Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Das ist ein Friseurladen, ich gehe zum Friseur. Holt mich nachher wieder ab. War kurz vor Feierabend. Die sagen, okay, der ist nicht ganz dicht, aber wir fahren. Da geht er zum Friseur, klingelt, keiner macht auf, klopft, keiner macht auf. Aber er wusste, ich sollte weiter klopfen. Und er hat nicht nachgelassen und dann nachher kam der Mann raus und er sagte, was ist denn hier los? Der guckte jetzt, einen Stuhl, Schlinge um Hals. Und er sagte, ich stand schon auf dem Stuhl, hatte die Schlinge schon um den Hals, aber sie haben ja nicht aufgehört mit Klopfen. Da denke ich, da musst du doch mal nachgucken gehen. Menschlich unlogisch. Warum schreit er jetzt, ich muss zum Friseur? Das sind so zwei Dinge von vielen, die man irgendwie immer wieder neu im Alltagsleben auch erleben darf. Lasst uns neu überlegen und wie wichtig der Geist Gottes ist, dass wir da immer wieder neu Acht haben. Der Heilige Geist hat die Macht, uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes zu befreien. Das Gesetz des Geistes, der durch Jesus Christus lebendig macht, hat dich von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Jeder von uns kennt dieses Gesetz der Sünde und des Todes. Denn jeder Mensch ist seit seiner Geburt in dieses Gesetz gebunden und die meisten von uns sind dies noch immer. Das muss allerdings nicht so bleiben, denn Gott hat einen Weg geschaffen, auf dem wir von diesem Gesetz befreit werden können. Das Gesetz des Geistes, der uns durch Jesus Christus lebendig macht. Wenn wir beginnen zu erkennen, dass wir der Sünde nicht aus eigener Kraft bekämpfen können und damit aufhören, durch eigenes Tun unsere Gerechtigkeit vor Gott zu schaffen, wenn wir uns in unserer Schwachheit und Hilflosigkeit ganz auf Gottes Gnade werfen und das Wirken seines Geistes vertrauen, dann dürfen wir erleben, wie Gottes Geist uns in seiner Kraft leitet und dieses grausame Gesetz der Sünde und des Todes entmachtet. Und viele wiedergeborene Christen glauben, dass der beschriebene Zustand in Römer 7 zum Alltag des Christen gehören würde. Sie sind der Ansicht, dass Versagen völlig normal sei. Dies trifft nur dann zu, wenn der Christ versucht, sein Leben aus eigener Kraft zu meistern. Schließlich sagt Paulus in Römer 7, 25, so diene ich selbst nur mit der Gesinnung des Gesetzes Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Aber als Christen sind wir nicht uns selbst überlassen, denn der Heilige Geist hat die Macht, das in uns zu vollbringen, was wir selbst niemals schaffen können. Römer 8, 2-4. In Römer 8 haben wir eine wunderbare Darstellung eines Lebens in der Kraft Gottes. Dies ist das Leben, das Gott uns ermöglicht. Zwar sind wir noch im Fleisch und die Sünde wohnt in uns, aber wir selbst sind nicht mehr fleischlich, wenn wir durch den Heiligen Geist erneuert wurden. Wir leben im Geist und deshalb können wir durch den Geist die Taten des Leibes töten und müssen die Begierden der sündigen Menschennatur nicht vollbringen. Wenn der Heilige Geist mit seiner Kraft in uns wohnt, dann dürfen wir den Sieg über die Sünde in unserem Leben erfahren. Und dieser Sieg liegt jedoch nicht an uns selbst, noch an etwas, das wir getan hätten. Wir haben das allein der Macht und Gnade des Heiligen Geistes zu verdanken. Hat der Heilige Geist dich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit? Wenn nicht, dann bitte Gott darum, dass er es tut. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich immer gedacht, Mensch, die anderen sind alle so fromm und machen diese Dinge, haben keine Probleme, was ist denn da los? Und dann hieß es dann immer wieder, ja, du musst dich auch anstrengen. Du musst auch wollen, ne? Ich wollte ja, aber es klappte ja nicht. Okay, habe ich dann aufgehört. Versuche nicht, aus eigener Kraft, dich zu befreien, sondern kehre um zu Gott, damit er dir seine Kraft schenkt. Dann kannst du voll Freude mit Paulus sagen, das Gesetz des Geistes, der durch Jesus Christus lebendig macht, hat mich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Und der Heilige Geist stärkt die Gläubigen, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Die Auswirkungen dieser Stärke, die der Heilige Geist in den Gläubigen hineinlegt, sehen wir in den folgenden Versen. Doch sagt Paulus, dass der Heilige Geist uns eben nicht nur Kraft schenkt, um im Kampf gegen die Sünde zu überwinden, sondern auch damit, erstens, Christus in unserem Herzen wohne, zweitens, wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind und drittens, damit wir mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Epheser 3,16. Der Heilige Geist hat die Macht, uns zu einem Leben zu verhelfen, das Gott entspricht und ihn ehrt. Alle, die von Gottes Geist geleitet werden, sind seine Kinder. Der Heilige Geist verändert unser Leben und die Qualität unseres Lebens von Grund auf. Er gibt uns die Kraft zu einem Leben, das Gott gefällt und das ihn ehrt. Er nimmt uns bei der Hand und führt uns hinein in das Leben als Söhne und Töchter Gottes. Wir müssen uns ihm überlassen, damit er uns formt, damit er uns verändert. Und wer den Geist Gottes hat, der ist nicht nur ein Geschöpf Gottes, sondern auch ein Wesen nach Gottes Kind. Und der Heilige Geist versichert dem Gläubigen, dass er ein Kind Gottes ist. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Achten wir darauf, was Paulus nicht sagt, dass der Geist Gottes es unserem Geist bezeugt, sondern es wortwörtlich zusammen mit unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Es sind also zwei, die gemeinsam Zeugnis darüber ablegen, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Geist und unser Geist. Wie aber sieht das praktisch aus? In Galater 4,6 gibt Paulus eine Antwort auf die Frage. Weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und der Heilige Geist formt den Charakter des Gläubigen um und macht ihn dem Wesen nach ähnlicher. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat das Gesetz nichts einzuwenden. Alle Frömmigkeit, jedes Wesenszug an uns, durch den wir den Heiligen Geist ehren, ist ein Werk des Heiligen Geistes, das er in uns vollbringt. Es ist seine Frucht, nicht unsere. Und solch ein Leben, das unter der Leitung des Heiligen Geistes geführt wird, ist nichts Natürliches. Im Gegenteil, der natürliche Mensch wird uns in den Versen beschrieben, die der Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, 19-21 gegenüberstehen. Da heißt es ja, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchem ich euch habe zuvor gesagt und sagen zuvor. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn aber der Heilige Geist in dem gläubig gewordenen Menschen wohnt, dann wird das neue Leben aus Gott sichtbar werden. Da Gottes Geist in dem Gläubigen wohnt, darf er im Kampf gegen die Sünde und die sündigen Lüste auf die Kraft Gottes vertrauen. Außerdem wird Gottes innerwohnender Geist das Charakter des Gläubigen Stück für Stück verändern und ihn dem Charakter von Jesus Christus ähnlicher machen. Ich habe noch eine Stelle aus Römer, Römer 8, 29 bis 31. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welche aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag gegen uns sein? Ja? Im 1. Petrus 1, Vers 2 steht, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zu besprengen mit dem Blut Jesu Christi, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Das ist das, was in der Bibel als Frucht des Geistes oder als Heiligung des Geistes bezeichnet wird. Und der Heilige Geist hat die Macht, in die ganze Wahrheit zu leiten. Wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn was er sagen wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Unter all der menschlichen Weisheit und Lehre wird es niemals die vollkommene Wahrheit geben. Denn nicht einmal die beste Bibelschulung wird uns jemals zu einer völlig irrtumslosen, vollkommenen Erkenntnis der Wahrheit verhelfen. Was wir brauchen, ist Gottes Geist, der uns in die Wahrheit führt. Jesus hat verheißen, dass er ihn senden wird, uns die Wahrheit zu offenbaren. Und dieses Versprechen gilt unmittelbar den Aposteln, doch wir dürfen sicher sein, dass ihre Berichte und Lehren von Gott kommen und dass sie der Wahrheit entsprechen. Und der Heilige Geist hat die Macht, an die Worte Jesu zu erinnern. Das ist ganz wichtig. Der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Leben senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, Johannes 14. Wie das vorhergehende Versprechen, so gilt auch dieses zuerst in besonderer Weise Apostel. Und doch bewirkt der Heilige Geist dies in jedem, der auf die Person und das Werk Jesu vertraut. Er öffnet uns die Augen, damit wir die Lehre Christi erkennen und ihr unser Vertrauen schenken. Ja? Er erinnert uns auch an Worte Jesu, wenn wir sie besonders nötig haben. Ob zu unserer eigenen Erinnerung oder zum Segen für andere. Der Heilige Geist offenbart uns die Tiefen von Gottes Gedanken und zeigt uns, welche Gnade Gott uns geschenkt hat. Ist uns eigentlich bewusst, wie reich wir sind? Uns hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist offenbart, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gedanken Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben diesen Geist empfangen, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Und darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir verklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Der Heilige Geist ist sowohl der Verfasser des geschriebenen Wortes Gottes, als auch derjenige, der dem Gläubigen das Wort Gottes erklärt. Wie interessant wäre es für uns, wenn schon ein menschlicher Autor eines literarischen Werkes sich die Zeit nehmen würde, uns einen tiefen Einblick in seine Gedanken zu gewähren. Und nun stellen wir uns mal vor, dass der große, erhabene Gott genau dies tut. Wenn wir sein Wort im Glauben lesen, Gott selbst ist durch seinen Geist in uns und belehrt uns über sein Wesen und sein Wort. Um die Bibel richtig zu verstehen, müssen wir auf Gott schauen und mit dem Psalmisten beten lernen. Und das ist ein Satz, den ich so unmenschlich liebe. Da heißt es ja in Psalm 119, 18, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. Und es reicht nicht aus, sich nur mit dem gedruckten Buchstaben der Bibel zu befassen. Wir müssen beim Lesen in Demut und Gottes Geist und seine Hilfe und seinen Beistand bitten. Warum? Damit er uns fähig macht, Gott zu erkennen und ihm im Gehorsam zu folgen. Möchtest du auch gehorsam sein, oder? Jeder Versuch, die Bibel durch menschliche Logik zu erfassen oder zu erklären, ist zum Scheitern verurteilt. Nur wenn wir zugeben, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir selbst nichts haben. Ich habe das selbst erlebt. Meine Frau wollte mich alle Gewalt ja bekehren. Dann hat sie gesagt, lies mal das Neue Testament, lies mal die Bibel, lies mal hier. Ich hatte viel Zeit, ich hatte eine Verletzung, ich war krank. Und dann denke ich, dann nimmst du das Ding mal. Habe ich es nachher weggelegt. Kann ich nichts mit anfangen. Aber später ist der Geist Gottes mir das auf. Denke ich, kannst ja schon aufhören. Das ist der Unterschied. Wenn du mit deiner menschlichen Logik dran gehst, aber wenn Gottes Geist dein Wort, das Wort lebendig macht, dann wirst du richtig von Neuem erfasst und eine Freude ist da, die unwahrscheinlich ist. Wir müssen zugeben, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir nichts haben, was wir bringen könnten. Und wenn wir uns allein auf die Gerechtigkeit Jesu verlassen, nur dann wird Gott uns seine Weisheit schenken und uns Einblick geben in die Tiefen seiner Gedanken. Und Gottes vollkommener Plan? Man könnte noch vieles darüber sagen, was Gott uns, den Gläubigen, durch seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Aber zwei Dinge sind besonders wichtig. Erstens, wir sind in unserem gesamten Glaubensleben völlig von der Gnade Gottes und dem Wirken des Heiligen Geistes abhängig, sowohl im persönlichen Leben als auch in unserem Dienst. Und zweitens, Gott hat auf wunderbare Weise einen Plan gefasst, in dem er uns die volle Kraft und beständigen Beistand seines mächtigen Geistes verheißen hat. Ein christliches Leben definiert sich nicht darüber, wie viel wir leisten, sondern darüber, was Christus für uns getan hat und was der Heilige Geist durch uns tun will. Und ich schließe mit 1. Petrus 1,3. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.